Can we talk?
And then he said he missed me, and then he just hung up.
He's a piece of shit.
What?
Mike doesn't have jack shit to do today, and his Nana obviously isn't sick. I guarantee you, him and Lucas are playing Atari right now.
But friends don't lie.
Yeah, well, boyfriends lie. All the time.
She knows I'm lying. She knows I'm lying.
I don't even understand. Why lie?
Hopper, he threatened me.
Did he say he'd kill you?
What? No.
So then what's the big deal?
The big deal is if I don't do what he says, then he'll stop me from seeing Elle. Like, permanently.
I don't see anything.
Nope. You can't see it, but it's there, I assure you. Our very own Clark Byers electromagnetic field. Pretty neato, huh?
Yeah.
And this field affects any charged object in its vicinity.
Just like my magnets.
Just like your magnets.
Okay, why is nothing happening?
Well, because our field is stable. But if we reduce the current...
How?
The magnetic dipoles try to orient according to the field, but
how is this happening at my house?
You want my honest opinion? One of your kiddos got up in the middle of the night, bumped into the fridge, and knocked the suckers loose.
And the magnets at Melvald's?
Apophenia.
Apophenia.
You're seeing patterns that aren't there. Coincidence.
But what if it's not?
Well, theoretically speaking, I suppose some large version of this AC transformer could exist. A machine of some kind.
A machine?
But in order to reach your house and downtown, gosh, that would take billions of volts of electricity and cost tens of millions of dollars.
But it is possible.
We cured polio in 53, landed on the moon in 69. As I tell my students, once you open up that curiosity door, anything is possible.
Nummer 715, Brex-Folger. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 715. Kompott, den ich am heutigen ziemlich sonnigen und warmen Freitag, dem 26. Juli 2019, Tag 207 in der KW 30 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der zweiten Folge der dritten Staffel von Stranger Things, Boyfriends, Lie und Magnets. Was ihr hier aber wieder offen in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche genommen und kommentiert habe. Einen Teil, wo ich technisch orientierte Meldungen der vergangenen Woche genommen und kommentiert habe und die gleich zweimal aufgenommen habe. Was davon ihr jetzt hier konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, die zweite Hälfte an Politikmeldungen für diese Folge, in der sich Meldungen von und zur Regierung und von und zur Wirtschaft eingefunden haben. 19 Grad, sunniger. Jupp. Milde Greetings. Die 19 Grad kommen wir damit jetzt wie 19, Wind macht 11 km/h aus dem East, wir haben eine Visibility von 16 km/h. Ja, oder 16.1, oder wenn man den Flughafen fragt, nur 9, irgendwas. Oder bei Wesserpo haben wir, es ist tatsächlich zu früh, noch von 6 Uhr in Fnorderstedt, 17 Grad, Längsee, Sunny, Spilsiege, Greetings, die feels like an 18, Taupunkt 13, Humidität 80%, Druck 10.16, Gerichten bis 10.12. Der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 19 km/h. Ja, es ist tatsächlich reichlich sonnig. Was jetzt nicht wirklich dolle überraschend ist. Weil die paar Wölkchen, die da zu sehen sind, sind wirklich harmlos. So. Und dann kommen wir mal bei der bescheuerten Regierung an. Die geht mit einer eigentlich Nicht-Meldung los, weil nämlich in der Nacht zum letzten Freitag das Klimagruselkabinett zwar sich getroffen hat, aber genau gar nichts rausbekommen hat. Beratungen im Klimakabinett ohne Entscheidungen beendet. Die Beratungen des sogenannten Klimagruselkabinetts sind nämlich am Donnerstagabend ohne Ergebnis geblieben. Umweltministerin Schulze sagte nach der Sitzung im Berliner Kanzleramt, es habe eine sehr intensive Diskussion gegeben, unter anderem über einen CO2-Preis in den Bereichen Verkehr und Heizen. Aber es gebe noch viel zu tun. Nach den Worten der S bei der Politikerin hält das Klimagruselkabinett an seinem Ziel fest, am 20. September ein Paket zur Senkung von Treibhausgasen zu verabschiedern. So, also die Regierung selber regiert ja nicht, sondern wenn es um Klima geht, da soll ja das Klimagruselkabinett regieren. Und das Klimagruselkabinett, das regiert nämlich auch nicht. Das entscheidet noch gar nichts. So gar nicht. Aber am 20. September werden die schon magisch irgendwie zu Ergebnissen gekommen sein. Jani, ist klar. Wenn ihr da dran glaubt, dann habe ich da noch ein paar Brücken günstig abzugeben. Na also, was soll das eigentlich werden, wenn es fertig ist? Umweltschutzverbände und Opposition üben Kritik an den ergebnislosen Getreffe. Der klimapolitische Lautsprecher der FDP, Köhler, sagte, Union und SPD hätten nun hoffentlich genug geredet. Green-PA-Geschäftsführer Kaiser warf den Regierungsparteien Unfähigkeit vor. Ja, also ich gucke mir das an und fühle mich leicht verarscht. Mal wieder. So, ja. Ja, also das Bimbes-Kabinett, so das normale Kabinett, dass das keine Klimaentscheidungen macht, ja, das ist ja auch gar nicht dafür gedacht. Dafür gibt es ja das Klimakabinett. So, das Klimakabinett trifft sich viel seltener, kommt aber auch zu keinen Entscheidungen. Ja, aber am 20. September wird es magisch irgendwie ein fertiges Paket an Gesetzen geben, die magisch dann sofort in Kraft treten und innerhalb von 5 Minuten den CO2-Ausstoß auf negative Werte reduzieren. Wir werden noch CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Na, däh. Nein, natürlich nicht. Und natürlich wird es nicht zu Ergebnissen kommen. Gar nicht. Na, aber hey. So, von Freitagabend, NP-Geld, kein Staatsgeld für NPD, Fall für Bundesverfassungsgericht. Die Rechtsextreme NPD soll künftig kein Geld mehr aus der Staatskasse bekommen. Bums-Regierung, Bums-Tag und Bums-Rat wollen sie von der staatlichen Parteienfinanzierung ausschließen und haben einen entsprechenden Antrag beim Bums-Verfassungsgericht auf den Weg gebracht. Sie teilen in Berlin mit in ihrer 150-seitigen Antragsschrift, würde belegt, dass die NPD weiterhin planvoll das Ziel verfolgt, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen. Damit seien die Voraussetzungen für einen Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung erfüllt. Ich kann ja einfach mal das wiederholen, was ich früher schon zu dem Thema gesagt habe. Wenn der Staat wollte, dass die NPD kein Geld mehr bekäme, könnte der Staat, also die jeweiligen drinnenden Minister, ihrem jeweiligen Verfassungsschutz mitteilen, dass sie es doch bitte unterlassen mögen, NPD-Funktionäre noch mit Geld zu bewerfen. Zack. Schon implodiert die NPD, weil kein Geld mehr reinkommt, aber noch Geld rausgeht. Das hält nicht lange. Aber stattdessen fuchteln sie da irgendwie an der Parteienfinanzierung rum. Und ob das dann erfolgreich sein wird, das ist dann die nächste spannende Frage. Also die NPD funktioniert doch überhaupt nur noch, weil er sie mit Geld bewerft. Weil er sie konsequent die ganze Zeit immer noch weiter mit Geld bewerft. Gibt es eigentlich Teile von der NPD, die nicht der Staat sind? Wäre dann die nächste spannende Frage. Die ja die Verfassungsrichter beim vorletzten Verbotsverfahren, nicht dem letzten, wo sie gesagt haben, ja, da gibt es doch aber nichts mehr, was man noch verbieten müsste. Beim vorletzten Verbotsverfahren haben die Verfassungsrichter doch zurecht gefragt, ob es denn irgendwo Teile der NPD gäbe, die nicht der Staat sind. Können wir ja nicht erkennen. Ja, von daher, ja. Mauträge, eine Überraschung von Freitag. Geplatzte Birkewe-Maut, Bescheuer legt Verträge offen. Die umstrittenen Betreiberverträge zur geplatzten Birkewe-Maut stehen nun für jeden einsehbar im Internet. Das Bundesmautministerium veröffentlichte mehr als 2600 Seiten, die bisher nur Bundestagsabgeordnete vertraulich lesen durften. Na, das ist Folgemeldung zu der Meldung von letzter Woche, wo die zwei Nichtbetreiberfirmen gesagt haben, also aus ihrer Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, da irgendwas zu verheimlichen. So, womit dann klar war, dass jetzt der Ball halt im Spielfeld des Bescheuerten lag, der dann auch nur das gemacht hat, was als einzige Alternative übrig blieb, ja natürlich die Scheiße veröffentlichen. Na, also ja, und da haben jetzt auch schon Leute sich das Ding angeguckt und haben festgestellt, ja, das ist ja spannend. der Staat, also das Mautministerium, also die besoffene CSU, die ja das Mautministerium seit vielen Regierungen in Alleinherrschaft alleinherrschaftet, hat sich bereit erklärt, den Firmen zu garantieren Einnahmen und Gewinne. Und zwar bis, 2032, irgendwie sowas. So, darauf haben die Firmen jetzt Anspruch. Nach den Verträgen. So, um welche Summen es geht, habe ich jetzt noch nicht gelesen. Aber im Zweifelsfall nochmal mehr Geld, als ohnehin schon gemutmaßt worden war, dass der Staat sich ja jetzt verpflichtet hätte zu bezahlen. Für, ja, eben gerade keine Leistung. Weil der Bundesminister der Maut zu blöd war, einfach abzuwarten, bis das Urteil fertig ist. Na, weil ja nicht irgendwie jedem von Anfang an klar war, dass eine diskriminierende Maut diskriminierend ist. Nein, die diskriminierende Maut ist nicht diskriminierend, sondern fair, sinnvoll und gerecht. Wie Herr Doofbrind ist ja nicht müde wurde, immer zu wiederholen wie eine defekte Schallplatte. Na so. Also ja, jetzt kann man sich die Verträge tatsächlich mal angucken. So, dass es irgendwo eine Entschuldigung gegeben hätte für die permanente Verheimlichung von dem Ganzen. Na, so frei nach dem Motto, ja, bevor sie öffentlich veröffentlicht wurden, gab es die Verträge ja nur in der Geheimschutzstelle. Also Bundestagsabgeordnete konnten da hingehen, konnten sich die angucken, durften sich keine Notizen machen und durften vor allen Dingen mit niemandem reden. Was ja dann schon die öffentliche Kontrolle von Regierungshandeln ein bisschen erschwert, weil man darf ja nicht drüber reden. Ja, sie haben da ja mal was gemacht. Das war ja blöd. Wollen sie da mal was ändern? Ich weiß gar nicht, wovon sie sprechen. Sie müssen da schon sehr viel konkreter werden. Na, also die. So, Karundacht. Sonntag früh. Krampfenpampf. Kein Generalverdacht gegen Soldaten. Kriegsministerin Annegret Krampfenpampf hat die Bundeswehrmacht gegen den Vorwurf verteidigt. Diese habe in Bezug auf Rechtsextremismus ein Haltungsproblem. Es gäbe keinen Generalverdacht gegen unsere Soldaten, sagte sie einer Zeitung. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht genau hinschaue. Ihre Vorgängerin Zensursula von den Laien hatte der Bundeswehrmacht 2017 ein Haltungsproblem bescheinigt, nachdem mehrere Fälle von Rechtsextremismus und entwürdigenden Rituale in der Truppe bekannt geworden waren. Okay, es gibt also kein Haltungsproblem. Der Hannibal von Kommando Spezialkräfte war ein ganz normaler Standardfall, passiert halt die ganze Zeit. Das ist in Ordnung so, dass sie da rechtsterroristische Terrororganisationen in der Bundeswehrmacht sitzen. Na, das wäre jetzt so die Konsequenz. Frau Kampfenpampf. Sie schaffen es, sich immer noch weiter reinzureißen. Ja, es fällt mir auch schwer, es wäre mir vorher schwer gefallen, mir vorzustellen, dass das möglich wäre. Aber offensichtlich finden sie doch immer noch einen Weg, ihr ohnehin schon nicht mehr vorhandenes Standing noch weiter zu zerstören. Von daher machen sie gerne weiter so. So, dann Berater. Bundesregierung 178 Millionen Euro für externe Berater. Und zwar im ersten Halbjahr. Mindestens 178 Millionen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Finanzministeriums in den 14 Ressorts, die auf Anfrage des linken Abgeordneten Matthias Höhn durchgeführt wurde und über die Kinderfressagentur berichtet. Mit Abstand am meisten investierte das Drinnenministerium mit 78,7 Millionen Euro und das Mauterministerium mit 47,7 Millionen Euro. Es folgten das Finanzministerium mit 9,4 Millionen Euro und das Umweltministerium mit 9,0 Millionen Euro. Das Bildungsministerium benötigte dagegen am wenigsten zusätzliche Expertise. Nicht aufgezählt ist natürlich das Kriegsministerium, weil ansonsten würde das vielleicht die Liste dann doch anführen. So, na, deswegen mindestens. Ja, also die Regierung hat ja keine eigenen Kompetenzen. Die Ministerien, die sind ja alle total doof. Alle Leute, die in den Ministerien arbeiten, sind zu doof zum Scheißen. Deswegen muss man mal eben 180 Millionen bezahlen an Leute, die den Leuten verraten, dass sie nach dem Scheißen das Klopapier auch mal benutzen dürfen. Oder was? Hallo? Na, gut, beim Mautministerium ist ja Aufbau der Pkw-Maut extern beraten worden. Ja, da kann man jetzt durchaus sagen, das sind Investitionen, die sich nicht ausgezahlt haben werden. weil das ganze da versenkte Geld. Nun, das hätte man auch in großen Festivitäten versenken können, da wäre ähnlich viel bei rumgekommen. Und bei den großen Festivitäten hätten sie nicht noch mehr Scheiße bauen können. Das Bildungsministerium benötigt dagegen am wenigsten. In den ersten 6 Monaten des Jahres 293.000 Euro für Berater ausgegeben. Finanzstaatssekretärin Bettina Hagedorn weist in ihrer Antwort allerdings darauf hin, dass es für externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen keine einheitliche Definition in den einzelnen Ministerien gebe. Deshalb könne nicht von einer ressortübergreifenden Vergleichbarkeit der Angaben ausgegangen werden. Außerdem gab es keine Angaben aus dem Kanzleramt und auch das Kriegsministerium sagt nichts. Und das Kanzleramt ist ja eigentlich auch ein Ministerium, deswegen ist dann hier die Aussage, als einziges Bundesministerium macht das Verteidigungsministerium keine Angaben. Nein, das Kanzleramt ist ein fucking Ministerium, wo auch nochmal Leute rumsitzen und intensiv Nase bohren oder was auch immer die den ganzen Tag da machen. So ganz genau will ich es dann lieber auch nicht wissen. Die Zahlen würden aber nachgereicht. Einsatz von Beratern im Kriegsministerium wurde ja seit einem halben Jahr von einem Untersuchungsausschuss des Bumstages überprüft, wo ja durchaus auch noch rauskommen könnte, dass Zensor Sola von den Lügen verpflichtet werden könnte, sich dazu nochmal ins Benehmen zu setzen. Das ist schließlich unter ihrer Herrschaft passiert. Entschuldigung, ihrer Frauschaft passiert. Und also ich meine, Teil der großen Bezahlung als Chef besteht eben auch darin, dass man dann den Kopf hinhält, wenn man Scheiße baut. Beziehungsweise wenn Leute Scheiße bauen, die man hätte kontrollieren sollen und man aber nicht kontrolliert hat. So. In den Summen da, mit Tendenz nochmal massiv nach oben, das wirft so die Bumsregierung einfach mal aus dem Fenster, weil sie halt alle keine Kompetenzen haben. Alle völlig ahnungslos. Aber hey. So, dann BAMF-Pflicht. Meldung von Dienstagnachmittag. Das BAMF-Amt für BAMF-Fahrzeuge und BAMF-Linge muss nämlich einen MC-Kinsey-Report veröffentlichen. Und zwar Unterlagen der Unternehmensberatung MC-Kinsey zur effektiveren Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern. Das Amt war vom Blog Frag den Staat auf Veröffentlichung verklagt worden. Das BAMF hatte zuvor argumentiert, bei der Herausgabe der Informationen sei die öffentliche Sicherheit gefährdet. Das Bundesamt hatte MC-Kinsey beauftragt, nachdem die Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 stark angestiegen waren. Sie erinnern sich, der Flüchtlingstsunami, Erdbeben, Großkatastrophe, Atomangriff. Das Unternehmen bekam dafür laut den Verträgen 1,86 Millionen Euro in den Ende 2016 fertiggestellten Gutachten mit dem Titel Rückkehr-Prozesse und Optimierungspotenziale. Empfiehlt MC-Kinsey unter anderem die freiwillige Rückkehr von Ausreisepflichtigen zu investieren, in die freiwillige Rückkehr zu investieren, um die Dauer des Aufenthalts in Deutschland zu verkürzen. Schon nach kurzer Zeit lohne sich dies finanziell. Die Autoren des Reports sprechen sich auch für die konsequente Ausgabe von Sachleistungen und eine zentrale Unterbringung der Ausreisepflichtigen auf Landesebene aus. So frei nach dem Motto, je beschissener wir die Leute behandeln, die Würde des Was ist was? Je beschissener wir die Leute behandeln und aufs Grundgesetz scheißen, desto weniger wollen hier noch bleiben. Desto mehr kriegen die Botschaft mit und gehen von alleine, ohne dass man sie rauswerfen muss. Ja, geil. Die Würde des Was ist was antastbar? No? So, und dann hätten wir noch einen von gestern, Steuerklage, weil die EU-Kommission verklagt Deutschland wegen Steuerpolitik. Brüssel wegen steuerlicher Erleichterungen für Bauern verklagt die EU-Kommission Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof. Es geht um eine Ausnahmeregelung bei der Mehrschwertsteuer, die Deutschland nach Auffassung der EU-Kommission zu vielen Landwirten gewährt. Eigentlich soll diese Ausnahme nach EU-Recht nur kleinere Betriebe entlasten. Deutschland gewähre sie aber außer gewerblichen Viehzüchtern standardmäßig allen Landwirten, also auch großen Betrieben. Damit verstoße Deutschland gegen EU-Recht. Keine Ahnung. Gibt es überhaupt noch ernsthafte Anzahlen von Nicht-Großbetrieben? Weil also, was ich so mitkriege, ist es ja so, dass Landwirtschaftsbetriebe, die eine gewisse Größe unterschreiten, sich nur begrenzt lohnen Und deren Betreiber verkaufen dann ihre Betriebe gerne mal an größere Firmen, die dann zu sehr großen Betrieben werden. Und dann bleiben am Ende eben halt nur Großfirmen übrig. Großkonzerne. Industriekonzerne, die halt in industriellem Maßstab Dinge tun. So, und sagt die Regierung, ja, aber also das sind ja alles Kleinfirmen, tun wir zumindest so. Die müssen alle steuerlich voll entlastet werden. Nein, müssten sie nicht. Das sind eben gerade keine Familienbetriebe. Ich meine, okay, Familienbetrieb. Na, was so alles als Familienbetrieb durchgeht. Großkonzerne mit ganz vielen Familienmitgliedern, einige Zehntausende Familienmitglieder. Ja, nee, ist klar. Na, insofern, ja, keine Ahnung, was das für eine Klage wird. Keine Ahnung, ob da irgendwas bei rumkommen kann. Aber ganz blöd, ne? Da reite ich dann wieder das Vorratsdatenspeicherungspferd, als die Vorratsdatenspeicherung, die in Deutschland verfassungswidrig war, vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden ist, hat die Union ja sofort angefangen loszuheulen, dass aber die EU da eine Vertragsverletzungsverfahren lostreten würde. Und oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, wir müssen jetzt schnell eine neue verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung schaffen. So, das Verfahren vor dem EuGH kam nicht besonders weit, weil der EuGH sich in der Zwischenzeit die entsprechende Richtlinie schnappte und mit den EU-Grundrechten verglich und feststellte, geht gar nicht. So, jetzt haben wir da zwar ein Verratsdatenspeicherungsgesetz, das wiederum darf aber gar nicht angewendet werden, was am Ende aber auch wieder scheißegal ist. Ja, und hier gibt es ein Vertragsverletzungsverfahren. Und die Regierung so, ja, Gott, ist ja nur das, keine Ahnung, wie viel da parallel. Ja, weil da gibt es ja eine größere Anzahl Vertragsverletzungsverfahren, die alle gleichzeitig noch stattfinden. Weil Deutschland verletzt eben die Verträge nicht nur an einer Stelle, sondern an ganz vielen Stellen gleichzeitig. Weil, warum auch nicht? So, na, aber darauf muss ja wieder keiner hinweisen. Beziehungsweise als damals bei der Vorratsdatenspeicherung Leute darauf hingewiesen haben, dass es ja noch irgendwas in 20 parallele Verfahren gäbe, hat die Regierung ja auch nur weggewischt. So, ja, Verträge Schmettige. Na, warum sollten wir uns an Verträge halten? Ja, warum sollte ich mich als Bürger eigentlich an irgendwelchen Vertrag gebunden fühlen? Ja, du als Bürger musst das tun, weil... ja, weil... So, machen wir die Regierungsecke zu. Schieben wir mal auf die Uhr. 19 Minuten. Und kommen in der Wirtschaftsecke an. In der Wirtschaftsecke gab es am Dienstagabend den Grabbeginn. Und zwar die Elbe wird ausgebaggert. Die Elbvertiefung. Und zwar jetzt auch wirklich. Und da hat es der Herr Mautminister, der Bescheuerte, sich nicht nehmen lassen, sich hier in Hamburg persönlich einzufinden und zu verkünden, ja, Hamburg sei ja ein bayerischer Hafen. Wo mir dann auch wieder akut auffiel, dass irgendwelche lokal relevanten Politiker, wie die von der Bayerischen Lokalpartei, die eben nur in Bayern überhaupt irgendwie eine Daseinsberechtigung hat, sich aber einbilden, der ganze Bund sei Bayern und gehöre Bayern. Vielleicht sollte man denen mal aggressiv den Schädelinhalt entfernen, damit sie aufhören, so Behauptungen zu tätigen. Nein, Hamburg ist nicht ein bayerischer Hafen. Hamburg gehört nicht zu Bayern. Na, weil wenn es darum geht, irgendwie Länderfinanzausgleich zu leisten, dann nölen und heulen sie die ganze Zeit rum. Der frühere Nehmerstaat. So, und jedenfalls also hat jetzt nun nach 17 Jahren Planung und juristischen Auseinandersetzungen am Hamburger Hafen offiziell die Arbeiten für die umstrittene Elbvertiefung begonnen. Vertreter des Senats, der Wirtschaft sowie Bums-Mautminister Bescheuer gaben mit einem Knopfdruck das symbolische Startsignal. Am Rande der Veranstaltung demonstrierten Umweltschützer. Sie befürchten nämlich Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt. Mit der Elbvertiefung reagiert der Hamburger Hafen auf den Einsatz von größeren Schiffen. Künftig sollen sie mit einem Tiefgang bis zu 13,50 Meter unabhängig von Ebbe und Flut den Hamburger Hafen erreichen oder verlassen können. Also, weil der Haken ist, die Schiffe werden immer tiefer, die Elbe nicht. Und das gab halt ein Problem. Beziehungsweise ein Teil des Problems ist, der Hamburger Hafen liegt halt relativ weit im Inland. Ja, es gäbe auch Häfen, die dichter am Meer lägen, wo man viel weniger baggern müsste, aber die wären halt nicht Hamburg. So, und ja, So, jetzt wird er halt lustig gegraben. Da werden, steht das hier? Millionen investiert. Nee, steht hier nicht. Da wird also eine größere Summe Geld investiert, um da ein bisschen Erdreich aus der Fahrrinne zu entfernen, um ja, dann halt ein bisschen tiefere Schiffe bis in den Hamburger Hafen bringen zu können. Was allerdings auch langfristig nicht ausreichen wird. Die Schiffe werden immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer. Und ja, aber man kann halt auch nicht beliebig tief graben. So, von daher ja keine Ahnung, was das dann irgendwie Positives an Auswirkungen hat. Aber hey, Doibinus am Mittwoch hat die Deutsche Bank ihre Quartalszahlen vermeldet und einen Verlust von 3,15 Milliarden Euro teilt das Unternehmen in Frankfurt am Main mit. Zuletzt hatte das Geldinstitut noch mit einem Minus von 2,8 Milliarden Euro gerechnet. Die Deutsche Bank begründete die Entwicklung und Belastungen im Zusammenhang mit dem Konzernumbau. Ja, auf der anderen Seite kann man mit Blick auf die Zahlen durchaus schon mutmaßen, also sehr viel Luft haben sie nicht mehr, dann fangen sie an, ein Problem zu entwickeln. Nämlich, dass sie ja so und so viel Prozent des theoretisch bei ihnen veranlagten Geldes auch als Geld haben müssen. Und Bilanzminus geht vom Eigenkapital rechnerisch runter. Oder anders ausgedrückt, nach Einlagensicherungsregeln können sie sich nicht so richtig viele Quartale so einen Verlust leisten. Dann haben sie ein Problem. So, dass sie auf der anderen Seite ja aber gerade größere Anzahlen Stellen in irgendwelchen bunten Farben anmalen, streichen, was ja auch erstmal nur Kosten verursacht, bevor es anfängt, irgendwas zu bringen. Also halt eine langfristige Umstrukturierung wäre, wenn es dann mal irgendwann fertig würde und sie nicht zwischendurch pleite sind. Ist also durchaus die Frage, so ja, was macht man eigentlich mit einer Bank von der Größe der Deutschen, wenn die zu implodieren droht? Beziehungsweise eben nicht gerade implodieren im Sinne von Puff, weg ist sie, sondern mehr so quietscht, da zippt halt immer mehr Luft raus und irgendwann haben sie halt ein Problem. 2 Milliarden hier, 3 Milliarden da, irgendwann kommt da richtig Geld zusammen. Na, aber hey. Und dann gab es am Donnerstag früh auch noch eine Meldung, Tankpanne macht weiter Probleme am Amsterdamer Flughafen. Nach einer Panne im Tanksystem am Amsterdamer Flughafen Schiphol ist nämlich der Flugverkehr noch immer eingeschränkt. Sag ich, was Tankpanne, Schiphol, habe ich da irgendwas verpasst? So, weil ich nicht weiß, ob ich was verpasst habe, habe ich mir halt die Meldung hingeklebt und habe gesagt, so ja, gucken wir mal. Und zwar waren am Mittwoch 180 Flüge annulliert worden und mehr als 100 hatten Verspätungen. Flughafen rechnete damit, dass sich die Lage im Laufe des Tages normalisiert. Rund 1300 Menschen, die schon im Zollbereich waren, hatten die Nacht auf Feldbetten verbringen dürfen. Betroffene klagten in sozialen Medien über chaotische Zustände und mangelhafte Informationen. Da habe ich gar keine Ahnung, was da los gewesen ist. So überhaupt gar keine. Aber hey, ja, also hoch. Und dann Kategorie, ich habe es mir nicht hingeklebt, aber es ist eigentlich auch eine Wirtschaftsmeldung. Es gibt Neues zu unserem Einkaufszentrum bei mir da vor der Tür. Der Buschhüter hat sich geäußert, ja, ist Fragen bei eben der Bevölkerung an, warum tut sich denn da nichts? Da hat er mal beim Bauherren, bei der Baudame angefragt und die sagen so, ja, sie vergeben da noch. Aber irgendwann nach einer Sommerpause soll das einmal anfangen und 2 Jahre dauern. Sag ich, ach, das ist aber schön. So. Haben ja noch 5 Minuten, dann gucken wir doch mal. Ja, also das Klimagruselkabinett hat halt nichts erreicht, so gar nichts. Noch nicht mal mehr auf dem Papier Beschlüsse, wo auch noch nicht absehbar ist, wie da Beschlüsse zustande kommen sollen. Geschweige denn, wie, selbst wenn es da Beschlüsse gäbe, das dann mal zu ernsthaften Handlungen führen würde. So frei nach dem Motto, ja, wir haben ja noch Zeit. Nein, haben wir nicht. Es steht im Raum der amtierende Verdacht, es ist durchaus nicht völlig unmöglich, dass wir den einen oder anderen Kipppunkt schon längst gerissen haben und dass 2 Grad gar nicht mehr erreichbar sein könnten. 1,4 haben wir übrigens schon. Die NPD soll kein Geld bekommen, aber anstatt das dann den drinnen Ministern und den Verfassungsschützern zu sagen, wollen sie Parteienfinanzierung einschränken. Da sage ich mal, ja, ihr hättet einen viel einfacheren Weg, der überhaupt keiner Kontrolle unterliegt, bezahlt einfach keine NPD-Dödel mehr. Aber hey. Ja, die Mautverträge sind jetzt beguckbar und ja, der Staat hat sich tatsächlich nicht entblödet, sich selbst zu verpflichten, da Geld zu bezahlen, auch wenn er gar keine Leistungen bekommt. auch wenn er gar keine Leistung in Anspruch nehmen darf, weil der EuGH sagt ja, das ist ja diskriminierend. Nein, das ist fair, sinnvoll und gerecht. Die Knarrenbauer blubbert rum, mal ganz davon abgesehen, dass die Knarrenbauer jetzt auch schon die US-Regierung nachplappert und was vom 2%-Ziel faselt. Dabei aber wieder nicht realisiert, dass das, was die Amis eigentlich wollen von Deutschland als 2%-Ziel, ist Infrastruktur, die funktioniert. Straßen, auf denen sie nämlich ihr Militär von West nach Ost verlegen können. Und nicht so sehr, dass sich die Bundesregierung da dann dem Bundesmilitär irgendwelche Schiffe oder sonst irgendwelche Scheiße kauft. Weil da hat das US-Militär nichts von. Aber hey. So, die Bundesregierung verbläst dann also eben ja 180 Millionen für Verräter. Dazu kommen noch die Verräter, die im Kanzleramt rumverraten und die Verräter, die im Kriegsministerium rumverraten. Also irgendwas in der Größenordnung 200 Millionen vielleicht. Vielleicht sind es auch 300 Millionen, man weiß es nicht. Ja, fragt den Staat, hat das BAMF verklagt und gewonnen. Und darf sich dann also den McKinsey-Bericht rauslassen. Ja, das ist halt das Fiese an Frag den Staat. Die finden Wege, wie sie an Dokumente rankommen, wo die Bundesregierung keine wirklich guten Begründungen hat, warum sie die denn eigentlich verheimlichen wollen. Und wenn sie den bundesrechtsfreien Geheimdienst wegen irgendwas mit Umwelt vor Gericht zerren, wo eben keine Ausnahmeregelung für den bundesrechtsfreien Raum drin steht, ja, dann nehmen sie halt den Weg. Und die EU-Kommission verklagt Deutschland einfach mal, weil Steuerpolitik. Euer Bundesregierung so, ach nö, das nehmen wir gar nicht zur Kenntnis, da reagieren wir nicht drauf. Also bei der Vorratsdatenspeicherung haben sie sehr viel lauter, sehr viel schneller reagiert. Na, das weiß ich halt auch nur deswegen, weil ich damals das besonders lächerlich fand, wie die Union halt rumgenölt hat, dass sie aber unbedingt die Vorratsdatenspeicherung haben wollte. Diejenige Vorratsdatenspeicherung, die zwar jetzt im Gesetz rumsteht, aber gar nicht angewendet werden darf, die aber auch während sie nicht angewendet wird, ja trotzdem funktioniert, weil die Netzbetreiber trotzdem die Daten parken. Verdachtsunabhängig und auf Vorrat. Ja, und dann wird halt die Elbe ausgebaggert. So, ja, das soll dann wohl keine 17 Jahre dauern. Aber weniger lang als die bummelig 2 Jahre, die halt die lustige Baustelle bei mir um die Ecke dauern soll. Die Deutsche Bank, so ja, püff, da verpuffern mal eben 3 Milliarden Euro in einem Quartal. Das ist aber eine ziemlich große Verpuffung. 3 Milliarden hier, 3 Milliarden da, irgendwann kommt da richtig Geld zusammen. Ist der Staat eigentlich in der Lage, eine in sich zusammen verpuffende Deutsche Bank aufzufangen? Ich möchte lösen, nein. Ja, und irgendwas war in Amsterdam am Flughafen, wo, wie gesagt, mir halt jegliche Meldungen entgangen sind. Und ich mich frug, so was verpasse ich da eigentlich? Wäre es eine interessante Geschichte? Sieht ja aus, es könnte es eine interessante Geschichte sein. Aber hey. So, ach komm. Kommen wir dann mal in der Musik- und Hinterherecke an. In der Musikecke hätten wir hier PS 22 von 2017. Das ist für mich nicht ganz so täuscht. Das ist Isa Capella-Video aus dem Jahr gewesen. Der Titel Mercy in 3 Minuten 33. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 15. Juli, wo sich der Küppersbusch zum AfD-Wahlkampf in 3:59 ins Benehmen setzte. Weil das nun mal das Thema war, mit dem sie ihn da versorgt haben. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass es euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, auf irgendwas, was ich hier von mir gelabert habe, lade ich euch herzlich dazu ein, das zu tun, indem ihr einen Tweet at Kompott, eine Mail an kompiblog@gmail.com oder einen Kommentar am kompiblog.de unter dem Eintrag zu Kompott 715 Teil 2 einstelltet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Holding me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around ya. Show me an open door, then you go and slam it on me. I'm not asking for much, but I'm yelling, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though
testify. Tell me that I'm not crazy.
I'm not asking for a lot, just to be honest with me. My pride is all I got. I'm saying, baby,
please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your strings. Even though you got good intentions,
all the skin from my bones.
I'm prepared to sacrifice my life.
I would gladly do it twice.
Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice.
Oh, one, two,
please have mercy on me.
Im Richtungsstreit der AfD haben Vertreter des als gemäßigt geltenden Flügels jetzt den thüringischen Landeschef und Rechtsaußen Björn Höcke herausgefordert. Mehrere Landesvorsitzende und Vize-Bundesvorsitzende haben Höcke in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dazu aufgefordert, sich auf dem Parteitag im November für den Bundesvorstand zur Wahl zu stellen, um seinen Rückhalt in der Partei auszutesten. Parteichef Jörg Meuthen sagte gestern im Ersten, er würde dies begrüßen. Höcke hatte ja den Bundesvorstand heftig kritisiert.
Ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Kommt diese Personaldebatte für die AfD zur Unzeit, jetzt zu Beginn der Landtagswahlkämpfe, oder wird sie der Partei möglicherweise sogar nutzen?
Welche Personaldebatte hätte der AfD bisher je geschadet? Nicht mal das Absägen ihres Urgründungsvaters und Titanen des possierlichen Bernd Lucke, der ja eigentlich eine Anti-Euro-Partei wollte. Nicht das Absägen von Hans-Olaf Henkel, nicht das Absägen von Frauke Petri. Es gab jedes Mal viel Berichterstattung. Das ist auf jeden Fall positiv, nach dem Motto, Hauptsache der Name ist richtig geschrieben. Und wir sind dem inzwischen schon ein bisschen auf den Leim gegangen, weil wir natürlich immer eingeladen werden von solchen Konflikten, vom ebenfalls existierenden gemäßigten Flügel zu sprechen. Und wo muss man politisch eigentlich stehen, damit AfD-Politiker einem gemäßigt vorkommen? Die leben doch gerade davon zu sagen, nein, wir sind anders, wir sind nicht gemäßigt, wir hauen's raus, wir sind alternativ. Und das ist ja dann wohl, je nach politischem Standort, so, als hätte man zwei Scheiben schimmeliges Brot und würde sagen, naja, die eine kann ich aber noch essen. Nee, das ist ein Eindruck, der im aktuellen Zustand der AfD, ich meine, sogar nutzt. Denn sowohl Nazis, rechtsradikale Völkische können sagen, naja, ich wähle mal hier meinen lokalen, vielleicht Anführungszeichen gemäßigten Kandidaten, Abführungszeichen. Denn da wähle ich ja den Höcke und den Flügel, die Völkischen, die Rechtsextremisten mit. Und umgekehrt können natürlich Rechtsextremisten sagen, prima, ich wähle mal, oder Gemäßigte können sagen, ich wähle mal so einen Nazi hier vor Ort, weil da steht ja dann der nette Herr Meuthen dahinter oder der sonore Herr Gauland. Also solange die praktisch als zwei Parteien irgendwie zusammenbleiben, ist es vorteilhaft für die AfD.
Was ist denn Ihr Eindruck? Gibt es da eine Zersplitterung der AfD oder wird sie zur Höcke-Partei?
Ich berufe mich mal auf Quellen aus der AfD. Dann kann man nicht sagen, das haben sich die bösen Journalisten wieder ausgedacht. In Schleswig-Holstein regiert noch Doris von Sein-Wittgenstein, so-called Problemfürstin. Sie ist bereits aus der Landtagsfraktion ausgeschlossen. Der Bundesvorstand betreibt ein Parteiausschussverfahren wegen ihrer rechtsextremen Vorgeschichte. In Bayern hat eine Flügelvertreterin den Fraktionssprecher Markus Plenk verdrängt. In Baden-Württemberg ist der dritte Parteitag angekündigt, weil man den Fraktionschef Gögel, der wiederum nicht dem Flügel zugerechnet wird, abwählen will. Und in Nordrhein-Westfalen hat es gerade einen gefühlten Putsch gegeben. Da sagt der ehemalige Landesvorsitzende, Leute aus dem Osten nehmen gezielt Einfluss zugunsten der Flügelkandidaten. Also vier Landesverbände im Westen, wo wir allesamt Kronzeugen dafür haben, dass der Flügel versucht, einen Durchmarsch zu machen. Und das hinter dem Zitat von Höcke, das ihr eben eingespielt habt, dass im Bundesparteitag im November die ganze Kiste ins Rutschen kommen wird, also der Flügel seine Leute durchsetzt. Das ist dadurch belegt. Die AfD wird es durchhalten durch die drei Wahlkämpfe, denn der Erfolg in den Umfragen ist so deutlich angekündigt, dass jetzt niemand mehr den riskieren wird. Aber danach kann man damit rechnen, dass man es mit einer deutlich nach rechts gerückten Partei zu tun haben wird.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.